irgendwann habe ich den Sprung gewagt und ich habe es bis heute nicht bereut. Hört sich jetzt blöd an, aber ich habe wirklich Hobby zum Beruf gemacht. Es macht mir Spaß zu übersetzen bis zum heutigen Tage, auch wenn sich die Tätigkeit durchaus verändert hat. Know-how erwerben habe ich nicht nur gemacht, tue ich bis heute. Der Unterschied ist einfach. Wir verstehen, was wir tun. Die Technik versteht es nicht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nein, hinschmeißen wollte ich nie. Wo ich mich wirklich mal lautstark darüber beklagt habe, dass ich als Selbstständiger unter dem Begriff atypisches Beschäftigungsverhältnis diskriminiert werde. Also du musst die Luft atmen, die deine Kunden atmen.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story. Ich freue mich, dass ihr uns hört, zuschaltet, wann auch immer. Wir nehmen heute eine neue Folge auf, die ihr euch anhören könnt. Ich habe einen interessanten Gast, wie immer. Laden wir ja Leute in den Podcast ein, die entweder mir empfohlen wurden, die ich selber finde, um euch ein großes Bild der Selbstständigkeit, des Wechsels in andere Berufe, was auch immer, darzustellen. Und mein Gast, über den ich mich heute freue, ist Ralf Lemster. Ich will vorwegschicken, Ralf ist einer der Gäste, von dem ich ganz wenig weiß. Also ich recherchiere ja nicht so viel. Aber ich gucke immer ins Internet, was ich über die Leute finde. Und ich freue mich erstmal, Ralf, dass du Zeit hast und sage schönen guten Morgen, weil es ist 8 Uhr am Morgen.
Guten Morgen, Lars. Grüß dich.
Ralf, was weiß ich von dir? Also, wir haben vielleicht muss ich das voranschicken. Wir haben eine große Liste, wo Gäste für uns eingetragen werden, Leute, die empfohlen werden, Leute, die sich selber vorstellen. Du bist schon lange in der Liste. Und wir haben ja einmal kurz telefoniert und ich habe praktisch dir mal kurz erzählt, was ich von dir weiß und du sagst, das stimmt nicht mehr und darüber würde ich natürlich gerne mit dir reden. Was ich weiß, damit fange ich am besten mal an und du korrigierst mich und mir wäre es natürlich lieb, wenn du dann auch ein paar Ausführungen machst.
Ja klar.
Wo du aktuell stehst. Also, was weiß ich von dir? Du bist viele Jahre im Investmentbanking der Dresdner Bank gewesen.
Richtig.
Gut, schon mal einen Fakt abgehakt. Handel, Vertrieb in unterschiedlichen Zinsdevisen-Aktienprodukten, da bist du verantwortlich gewesen. Du hast 1994, nach 4 Jahren in London, so steht es hier auf meinem Blatt, die Gelegenheit wahrgenommen für eine interessante, spannende Nebentätigkeit, Fachübersetzung von Profis für Profis. Also alles, was irgendwie Finanzbranche ist, so habe ich es zumindest interpretiert.
Das ist der Schwerpunkt. Das ist richtig. Ich war in London von 87 bis 90.
Okay. Dann bist du seit 1997 staatlich geprüfter und ermächtigter, was immer das bedeutet, Vereidigter, können wir gerne uns darüber unterhalten, Übersetzer für die englische Sprache. Und du bist, so steht es zumindest in meinen Akten, vollumfänglich selbstständig.
Das ist korrekt.
Du übersetzt
Ermächtigt können wir ganz schnell erklären, vereidigt ist das Gleiche, in Hessen heißt es halt ermächtigt.
Okay, sehr gut. Du bist ein Mitglied im VGSD seit der ersten Stunde. Also ja. Du bist ganz, ganz lange schon für uns im Verband tätig. Und jetzt ist interessant, und da kamen sozusagen die Diskrepanzen. Was mich getriggert hat, ist, er ist im ICE zu Hause, hat eine Bahncard 100, fährt überall mit dem Zug hin, hat ganz viele Termine und, jetzt muss ich gucken, deine Frau ist selbstständige Goldschmiedin. Auch da hattest du mir zumindest kurz gesagt, das ist nicht mehr so. Lass uns mal darauf eingehen. Wer bist du, Ralf, und wo bist du heute und wie bist du der geworden, der du heute bist? So, das ist der kurze Bogen. Spann ihn mal lang.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber umfassend. Also mal zur Bahncard 100 und Büro im ICE. Das stimmte bis Corona. Ich war lange Jahre im Bundesvorstand unseres Berufsverbands tätig, im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer, BDÜ. Und habe mich da 7 Jahre rund um die politische Interessensvertretung des Verbands gekümmert. Kennt man auch kurz unter dem Begriff Lobbying.
Ja.
Da haben wir auch und tun das auch immer noch sehr eng mit dem VGSD zusammengearbeitet. Das tue ich für den BDÜ nicht mehr seit 2 Jahren. Das macht jetzt unsere politische Geschäftsführerin. Aber jahrelang habe ich das gemacht. Und vor Corona war es halt so, dass du für einen Termin bei einem Abgeordneten, Staatssekretärin, Minister, was auch immer, auf jeden Fall vor Ort sein musstest. Also ich erinnere mich an einen denkwürdigen Termin mit einem rechtspolitischen Sprecher in der Bundestagsfraktion. 4,5 Stunden im ICE nach Berlin, netto 25 Minuten Gespräch, 4,5 Stunden im ICE wieder zurück nach Frankfurt. Das war so die Geschichte. Das ging auch nicht anders, das musste so sein. Und mit Corona haben wir gelernt, aha, das geht auch per Video. Das wird heute kein Mensch mehr machen. Und ich mache es sowieso nicht mehr für einen Verband. Deswegen bin ich eben nicht mehr so häufig im ICE unterwegs. Ich bin zuweilen noch auf Reise, aber halt nicht mehr so dauerhaft. Mein Job, mein Beruf des Fachübersetzers, den kann ich hier im Büro machen. Ich sitze jetzt auch gerade an meinem Arbeitsplatz und habe so ein paar Rechner um mich rum. Aber ich kann eben auch mobil arbeiten. Ich kann im Prinzip überall da arbeiten, wo ich ein halbwegs gescheites Internet habe und los geht's.
Also Corona hat ja sehr viel verändert. Das heißt, um so es klarzustellen, du sitzt in Frankfurt, ich sitze in Berlin.
So ist
genau.
es.
Also wir sind aus der Entfernung zugeschaltet. Wir sehen uns, ihr seht uns leider nicht, aber ihr hört uns auf alle Fälle.
Genau, und das hat eine ganze Menge auch in der persönlichen Arbeit verändert. Weniger in der eigenen Arbeit im Beruf, weil das war vorher auch schon weitgehend online getrieben. Das wird es immer mehr, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf.
Ja.
Aber eben in der Verbandsarbeit hat es eine ganze Menge verändert.
Ja, also zum Thema Übersetzung würde ich gerne mit dir reden, vielleicht ein bisschen später, was mich natürlich interessieren würde. Wie bist du der geworden, der du heute bist? Also wie kommt man auf die Idee, sich mit Übersetzung zu beschäftigen, vor allen Dingen in so einem speziellen Feld? Also jetzt, du bist jetzt nicht Konferenzdolmetscher, sondern du bist im Bereich der Finanzen. Klar, hat was mit deinem beruflichen Werdegang zu tun. Vielleicht erzählst du mal.
Ganz entscheidend.
Wie war dein beruflicher Werdegang? Also Schule, Ausbildung, Studium, was auch immer.
Ich bin gelernter Bankkaufmann.
Wie?
Das heißt, das siehst du mal.
Ja.
Nach dem Abi bin ich in die Banklehre rein, habe bei der Dresdner Bank in Frankfurt meine Banklehre gemacht und während der Ausbildung in zwei Handelsbereiche reingeschnuppert. Das war damals eine Ausnahme. Eigentlich galt die Regel, entweder du gehst zur Börse oder du gehst in den Devisenhandel. Ich hatte das Glück, ich durfte beides und bin im Devisenhandel hängen geblieben. Habe da die Händlerausbildung gemacht und wurde dann irgendwann gefragt, wie willst du dich spezialisieren? Und da ging es los, 86, mit Devisenoptionen. So, und da habe ich angefangen zu handeln und irgendwann fragte man mich, ob ich denn mir vorstellen könne, die Bank wollte einen Börsensitz in London kaufen, an der Terminbörse, an der Live, und sagte, junger Mann, haben Sie Lust, wollen Sie das machen? Mit knapp 23. Man braucht ungefähr eine Zehntelsekunde, um nachzudenken. Warten Sie, ja. Das ist so eine Gelegenheit, die kriegst du einmal. Habe ich gemacht, bin nach London gegangen, habe da den Handel aufgebaut und geleitet, 4 Jahre lang. Und ich konnte auch vorher schon relativ gut Englisch, aber das war Intensivkurs hoch 2. Kam nach Frankfurt zurück, bin dort in den relativ neuen elektronischen Handel rein, damals Deutsche Terminbörse, heute Eurex. Und irgendwann, kann es nicht mehr genau datieren, das muss so 1993 gewesen sein, kam jemand zu mir und sagte, hören Sie mal, Sie waren doch in London, Sie können übersetzen. Heute, mit dem, was ich heute weiß, würde ich ihm oder ihr einen Vortrag halten, dass das nicht einfach so aus Lamen geht, dass das ein Beruf ist, den man lernt und die Fähigkeiten erwerben muss und es Fachleute braucht. Was sagte der ambitionierte Jungbanker von damals? Oh, klar, logisch. Machen wir. Und habe die Basisinformationen Börsentermingeschäft übersetzt. Das war damals ein 32-seitiges Heftchen, heute sind es 2 Leitsordner, die du unterschreiben musst, wenn du Termingeschäfte machen willst, als Privatanleger. So, das war der Anfang. Ich habe mir damals eine Woche Urlaub genommen, habe das übersetzt und fand das gut. Also Sprachen war auch schon immer meine Leidenschaft, auch während der Schulausbildung. So, und jetzt hatte ich da mal was übersetzt und es lief auch ganz ordentlich. Und dann fragte dann irgendwann noch einer an. So, und irgendwann war das ein Nebenberuf. Neben dem Beruf bei der Bank. Und irgendwann kam der Gedanke auf, Mensch, das könntest du doch hauptberuflich machen. Das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, weil so ein Job bei der Bank, vor allen Dingen einen relativ guten, ich hatte irgendwann das Wörtchen Direktor auf der Visitenkarte stehen und war so Mitbereichsleiter. Und dann zu sagen, hey, ich mach mich jetzt selbstständig, war nicht so ganz selbstverständlich, aber irgendwann habe ich den Sprung gewagt und ich habe es bis heute nicht bereut.
Warum hast du den Sprung gemacht?
Einfache Antwort, weil ich es konnte, weil die Möglichkeit bestand und ich mir nicht 10 Jahre später die Frage stellen wollte, was wäre denn gewesen, hättest du? Aber auch ganz ehrlich, weil ich gemerkt habe, an einem bestimmten Punkt in der Karriere in einem großen Unternehmen, dass es eine Großbank war, ja, okay, das ist sicherlich in anderen Großunternehmen genauso, wäre dann irgendwann nichts mehr für mich gewesen. Ja, also ich hatte eine Führungsverantwortung für eine Abteilung mit 110 Leuten. Das ist jetzt nicht riesig, aber war schon eine Führungsspanne, wo ich mir gesagt habe, das ist auf Dauer nicht das, was mich glücklich macht. Nicht, weil ich keinen Bock auf Führung hätte, sondern weil du dich entweder voll reintanken musst oder du musst dich distanzieren. Und das wollte ich beides nicht. So, und dagegen die Chance, sich selbstständig zu machen, mal selbstständig zu probieren, habe ich genutzt. Habe das so 10 Jahre lang als Einzelkämpfer gemacht. Irgendwann kam dann ein Praktikant, der so gut war und sich die Gelegenheit ergab, dass ich ihn angestellt habe. Und jetzt machen wir mal einen Sprung zu heute. Heute ist es ein kleines, feines Team mit einer Geschäftspartnerin, die seit fast 10 Jahren an Bord ist, die auch mal als Praktikantin angefangen hat. Und 3 angestellten Übersetzer und Übersetzerinnen, die quer über Deutschland verteilt sind.
Ganz kurzer Schritt zurück und dann würde ich gerne auf deine heutige Arbeit natürlich kommen. Das heißt, du hast dir Englisch autodidaktisch beigebracht oder hast du dann noch irgendwelche Schulungen, Ausbildungen gemacht, damit du, also ich meine, das ist ja, Englisch ist das eine, Business-Englisch und in dem Bereich, in dem du bist, so ein Financial-Englisch, sag ich mal, ist ja nochmal was ganz anderes.
Gut, das kam natürlich durch die berufliche Erfahrung. Ja, also mein erster inhaltlicher Schwerpunkt war noch nicht mal Geschäftsberichte, das, was wir heute auch zu großen Teilen machen, sondern es waren Derivate, es waren strukturierte Anlageprodukte, es waren Optionsstrategien und solche Geschichten. Das kam natürlich aus der beruflichen Erfahrung. Ich habe das Zeug ja selber gehandelt. Ja, das hält zum Teil noch heute an, dass da Themen kommen, die wirklich auf die berufliche Erfahrung direkt zurückgreifen. Das wird natürlich weniger, ist logisch. Du überlegst, dass ich 97 aus dem aktiven Handel raus bin. Ja, ich habe dann nochmal so gut 10 Jahre lang für die Deutsche Börse in der Systemschulung gearbeitet. Das heißt, wir haben mit einem Team Händlern beigebracht, wie sie Orders ins elektronische Handelssystem der Börse reinkriegen und vor allen Dingen, wie sie es schnell wieder rauskriegen, wenn es sein muss. Ja, also das hat noch weitere Erfahrungen gebracht und natürlich waren auch Fortbildungen, Legal English, Bilanzierung und so weiter, aber kein Studium draufgesetzt. Und vielleicht, wenn ich das gerade einfließen lassen kann, meine 4 Kolleginnen und Kollegen im Team, die haben das andersrum gemacht. Ja, die haben alle Sprachen studiert, die haben alle ihren Master irgendwann gemacht und haben sich inhaltlich dann weitergebildet, haben sich also fachlich spezialisiert.
Ja.
Kann man so rummachen. Funktioniert nach meiner Erfahrung beides.
Jetzt bist du ja sozusagen alleine gestartet. Du hast gesagt, ich mache mich selbstständig, du hast diesen Sprung gewagt. Und das ist ja ein Unterschied, ob man sich jetzt alleine selbstständig macht und als Einzelkämpfer oder Kämpferin durch die Welt schlägt. Du hast ja den Schritt gemacht, hast gesagt, ich brauche mehr Leute. So habe ich es jetzt für mich interpretiert. Ist das so? Also wie kommt man auf die Idee dann zu sagen, ich mache daraus ein Unternehmen?
Das war nicht so geplant, das hat sich so ergeben. Es war eigentlich nicht die Planung. Große Teams, Führungsverantwortung hatte ich alles. Hätte ich so in der Ausprägung, wie es bei der Bank war, nicht nochmal gebraucht. Meine Vorstellung war, du machst deine Arbeit, übersetzen, hört sich jetzt blöd an, aber ich habe wirklich Hobby zum Beruf gemacht. Es macht mir Spaß zu übersetzen bis zum heutigen Tage, auch wenn sich die Tätigkeit durchaus verändert hat. Aber das kann man wunderbar alleine machen. Ja, du beschränkst dich natürlich, was bestimmte Wachstumspotenziale angeht, weil irgendwann, ja, man kann eine ganze Menge arbeiten, aber irgendwann ist gut. Aber bei mir war es so, dass wirklich die richtigen Menschen zusammenkamen. Also der Kollege, der als erster eingestiegen ist, das ergab sich aus einer Situation bei ihm raus. Nach seinem Praktikum hat er in einem Übersetzungsbüro gearbeitet, wollte aber da raus, weil er nochmal ins Studium gehen wollte. Und wir haben im Gespräch die Idee entwickelt, hey, da können wir doch gemeinsam was draus machen. Das war der erste und dann kam da meine Geschäftspartnerin Lisa irgendwann als Praktikantin dazu. Der habe ich das Praktikum gekürzt, weil ich sie gleich angestellt habe. Und ein paar Jahre später, also einige Jahre später, ist sie noch ins Unternehmen eingestiegen und ist jetzt mit in der Geschäftsführung. Und das funktioniert zwischen uns wunderbar.
Also Chemie ist, glaube ich, so ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Faktor, wenn man mit anderen Menschen Dinge entwickeln ja. will oder auch Unternehmen oder Ideen aufbauen will, was auch immer. Aber dein Know-how, was du brauchtest, um das Unternehmen aufzubauen, also ihr seid ein kleines Unternehmen, man sagt ja so ein kleines Unternehmen von 1 bis 10 Leuten, so das ist ja das unser Bereich. Hast du dir dann zusätzlich noch Know-how angeeignet, damit du also ein Unternehmen auch führen kannst? Oder ist das jetzt auch so autodidaktisch, machen wir einfach mal? Ich meine, in Deutschland geht ja nicht so einfach, ja?
Ja gut, zum Teil musst du Know-how halt einkaufen. Also von Tag 1 war ein Steuerberater an Bord. Weil da schlichtweg, ja klar kannst du dich reintanken, aber dann kannst du deine eigentliche Arbeit liegen lassen. Zum Teil kaufe ich mir oder kaufen wir uns Know-how auf der IT-Seite ein. Da traue ich mir selber ein bisschen was zu. Aber eben auch da gibt es Profis für. Genauso wie ich von unserem IT-Dienstleister erwarte, dass wenn sie Übersetzungen brauchen, dass sie zum Profi gehen, vorzugsweise zu uns, erwarten die natürlich von uns, dass wir nicht irgendwie selber rumfrickeln und dann um Hilfe schreien. Ja, also da muss man sich schon was einkaufen. Aber Know-how erwerben habe ich nicht nur gemacht, tue ich bis heute. Ja, das liegt aber auch an der Entwicklung auch der Technologie. Künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde. Maschinelles Lernen und darauf basierend eben auch maschinelle Übersetzungen, mit denen ich seit 10 Jahren arbeite. Ja, also es ist nicht so, dass das gestern über uns kam. Aber da müssen wir auf der Höhe der Zeit sein. Ja, auch die Technik dementsprechend auf dem Stand zu halten und natürlich auch neue Trends aufzunehmen. Stichpunkt Nachhaltigkeit ESG. Da ist Lisa jetzt die Spezialistin für.
Jetzt hast du mir schon ein Stichwort genommen, da wollte ich eigentlich später hin, aber lass es uns vorziehen. Künstliche Intelligenz, DeepL, ChatGPT, wie die Tools alle heißen, wie hat das deine und eure Arbeit denn beeinflusst? Du hast gesagt, ihr arbeitet schon lange mit intelligenten Systemen, so sage ich es mal. Jetzt sage ich mir als Laie, weißt du, ich habe einen englischen Text, den lade ich nach DeepL hoch oder nach ChatGPT und kriege also für meine Begriffe, für mein Know-how, für mein Wissen eine super Übersetzung. Wo ist der Unterschied zwischen dem, was die Technik macht und dem, was ihr tut?
Ja, der Unterschied ist einfach. Wir verstehen, was wir tun. Die Technik versteht es nicht. Ja? Ob diese Systeme wirklich intelligent sind, da können wir jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden drüber diskutieren. Letzten Endes sind es riesige Datenmengen, die da verarbeitet werden. Und die Maschine arbeitet letztlich, das ist mein Verständnis zumindest, ich behaupte nicht, dass ich solche Modelle selber programmieren kann, letztlich geht es darum, die Maschine trifft eine Entscheidung, welche Variante die wahrscheinlichste ist. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Ja, ich habe letztens meiner Frau einen Artikel aus der FT rauskopiert und habe ihr das übersetzen lassen mit der Maschine. Das reicht für diesen Anwendungszweck völlig. Irgendwann hat uns mal ein deutscher Politiker gesagt, Mensch, ihr seid doch alle arbeitslos. Weil ich kann dann irgendwo, wenn ich im Ausland im Hotel bin und brauche noch ein Kissen extra, dann kann ich die Maschine das für mich machen. Habe ich die Gegenfrage gestellt, jo, hätten Sie sich dafür einen Dolmetscher gebucht? Ja, nö. Eben. Ja. Ich kriege eine E-Mail, die auf Spanisch reingeht oder setze irgendeine Sprache ein, die ich nicht spreche. Ich will wissen, was steht da ungefähr drin. Dafür reicht das völlig. Ja. Aber wenn es auf die Feinheiten ankommt, wenn es darauf ankommt, dass das, was da steht, auch wirklich stimmt, dann muss ich suche gerade mal, ob ich ein Beispiel finde, weil ich sammle sowas natürlich, dann muss ich natürlich Wert drauf legen, dass da wirklich auch jemand daran arbeitet, der auch inhaltlich versteht, worum es geht. Insbesondere, wenn es darum geht, Dinge zu übersetzen, die du eigentlich nicht übersetzen kannst, die du eigentlich nicht übersetzen kannst, gebe ich dir gleich ein Beispiel für. Ich habe so ein paar Beispiele. Manchmal ist es wirklich einfach. Ja, dann siehst du, okay, das ist grober Unfug. Ich habe hier ein Beispiel, da ging es darum, dabei werden die Risiken brutto betrachtet. Heißt, ich saldiere nicht irgendwo was, sondern ich gucke mir einfach an, was habe ich für ein absolutes Risiko. Und daraus macht die Maschine, the risks are treated in a brutal manner. Grober Unfug, auch auffällig grober Unfug. Da passiert nichts, das springt einen an, das kann nicht richtig sein. Es wird aber schon subtiler. Da ging es aus dem Zeugnis. Der Herr so-und-so ist angenehm im Umgang. Daraus macht die Maschine ist pleasant to use. Das ist was völlig anderes, aber es liest sich erstmal gut. Und wenn es dann in die Fachterminologie reinging, dann wird es knifflig. Wir hatten mal das eines meiner ältesten und liebsten Beispiele. Da haben wir mal eine Weile lang Portfolioberichte über Verbriefungen im US-Immobilienmarkt übersetzt. Also Grad der Komplexität ziemlich am Maximum. Und da ging es um Judicial States.
Keine Ahnung, was das ist.
So, hatte ich auch nicht, habe ich recherchiert. Es sind US-Bundesstaaten, in denen eine Zwangsvollstreckung im Gerichtsverfahren erfordert. Und die Non-Judicial States sind Staaten, in denen kein Gerichtsverfahren erforderlich ist. Das kannst du nicht übersetzen. Es gibt kein deutsches Konzept dafür. Das heißt, du musst es erklären. Und solche Beispiele haben wir durchaus immer mal wieder. Und deswegen brauchst du, es gibt ein Stichwort dafür, ein Schlagwort, Human in the Loop oder Expert in the Loop, dass du eben den Menschen brauchst, um das sicherzustellen. Und was wir dann noch überhaupt nicht besprochen haben, ist Stil. Wie willst du klingen? Wie willst du in deiner Botschaft klingen? Willst du so klingen wie alle anderen auch? Klar, dann doch kannst du DeepL nehmen, überhaupt kein Thema. Wenn du dich aber abheben willst, wenn du eine saubere stilistische Botschaft vermitteln willst, wenn das auch noch gut klingen soll, dann brauchst du Menschen. So, und wir arbeiten natürlich mit allen Hilfsmitteln, die wir kriegen können. Wir übersetzen seit einem Vierteljahrhundert mit Datenbanken, datenbankgestützt. Ja. Das wird auch immer besser. Und wir übersetzen, ich hatte es ja gesagt, seit 10 Jahren mit der Maschine. Das war damals noch kein DeepL, das waren statistische Modelle, hat aber auch relativ gut funktioniert. Und das setzen wir alles ein. Wir nehmen natürlich alle Tools, die wir kriegen können.
Die Basis ist für euch irgendein KI-Tool. Ich habe ja inzwischen auch, beschäftige mich auch sehr viel damit gelernt, das sind immer statistische Modelle, ne? Also nach Wahrscheinlichkeiten.
Ja, die sind mittlerweile schon besser. Die sind mittlerweile schon besser, die nutzen neuronale Netze und es geht deutlich genau. Besser und klingt auch natürlicher. Ich habe mal 2012 für den BDÜ ein Video gemacht, wo wir damals Google Translate ausprobiert haben. Das war noch für einen Lacher gut. Der Lacher ist weg. Ja?
Okay. Ihr habt eine Basis, das heißt, ihr packt es da rein, den Text, dann kommt ein Ergebnis in irgendeiner Art Sprache übersetzt und dann geht eure Arbeit eigentlich erst los. Ihr macht die Feinheiten, ihr guckt, dass das auch wirklich
passt. Das kann man so machen, nennt sich ja. Machine Translation Editing. Wir machen es ein bisschen anders. Wir übersetzen interaktiv und lassen uns von der Maschine Vorschläge geben. Ja, das heißt, ich übersetze, ich könnte es natürlich mit der Maschine vorübersetzen, gar kein Thema. Machen wir aber nicht, weil für uns, für die Texte, die wir bearbeiten, funktioniert es besser, und zwar sowohl was den Zeitaufwand angeht, als auch was die Qualität angeht, wenn wir interaktiv übersetzen. Und musst du dir das vorstellen wie eine Art halb intelligenten Autotext, der mir Vorschläge gibt, die ich übernehmen kann oder ich kann es auch sein lassen. Aber ich übersetze immer noch selbst. Ja? Krieg halt bei bestimmten Wörtern, wo ich selbst nach fast 30 Jahren immer noch Tippfehler mache, wie zum Beispiel Volatilitätsverteilung. Ja, so ein Träumchen. Und da sagt mir die Maschine halt, hier willst du Volatilitätsverteilung haben. Und ich muss nur einmal die Taste drücken. Sowas hilft. Ja? Ja, aber ich muss trotzdem noch verstehen, was damit gemeint ist.
Wer sind denn deine und eure Kunden? Und
das
Kundinnen?
Sind Finanzdienstleister im Allgemeinen, also Banken, Börsen, Unternehmen, die dort Dienstleister sind, wie zum Beispiel Marketingagenturen beispielhaft. Sind aber auch börsennotierte oder kapitalmarktorientierte Unternehmen, zum Teil Behörden. Also als ermächtigter Übersetzer kann ich natürlich auch für Behörden arbeiten, weil die, wenn ich zum Beispiel für eine Strafverfolgungsbehörde arbeite, brauchen die in der Regel eine bestätigte Übersetzung. Du hättest jetzt wahrscheinlich von der Beglaubigten gesprochen. Das dürfen wir nicht.
Ja, hätte ich jetzt gefragt, wo ist der Unterschied?
Es gibt keinen, ja? Nur der korrekte Begriff ist bestätigt, weil wir keine Notare sind, wir können nicht beglaubigen. Aber wir können bestätigen, okay. dass der Inhalt der Übersetzung vollständig und korrekt wiedergegeben wurde.
Und das heißt, du gibst dem einen Stempel dann drauf oder ein Siegel oder
Stempel
was auch
drauf,
immer.
Unterschrift. Und als ermächtigter Übersetzer stehe ich auch beim Gericht in der Liste, kann man nachgucken. Und dann hat derjenige, der diese Übersetzung benötigt, hat dann ein bestätigtes Exemplar oder mehrere. Und das geht mittlerweile, hurra, auch sogar digital. Zuweilen digital. Meistens machen wir dann noch den Dreikampf. Lochen, Heften, Stempeln.
Ja, so war das in der Bank. Und dann auch geöst und so was war das ja früher.
Das kommt zuweilen hinzu, ja.
Gab es in deiner Zeit, in der du jetzt unterwegs bist, einen Punkt, wo du sagst, ich schmeiß das alles hin?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. ganz offen, wir sind ja im Moment, was KI angeht, in der Hype-Phase. Zumindest meine Einschätzung. Das heißt, im Moment sind wir so in der Phase, das kann alles. Das rettet die Welt. Und es kann vor allen Dingen auch alles machen. Und damit kostet das alles nichts. Das halte ich für eine zum Teil riskante Illusion. Und irgendwann wird es möglicherweise zurückschwingen, wenn man mal so richtig auf die Nase gefallen ist und irgendwo mal Unfug drinsteht und, ganz wichtig, sich auch jemand über den Unfug beklagt. Ja, noch so ein schönes Beispiel. Hier hatten wir den Begriff des digitalen Avalmanagements. Das ist ein Begriff aus der Bankpraxis. Ein Aval ist eine Bürgschaft, ist eine Garantie. Und das kann man digital verwalten, weil die Bürgschaften, weil die Bankgarantie nicht habe. Daraus hat die Maschine Avalanche Management, also das Lawinenmanagement, gemacht. Was passiert damit heute? Oftmals gar nichts. Man schmunzelt und sagt, naja, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Irgendwann wird es halt mal Fälle geben und hat es auch schon gegeben. Also einer unserer Kunden kam zu uns und hat gesagt, wir haben letztes Jahr den Geschäftsbericht von der Maschine übersetzen lassen. War schlimm, könnt ihr bitte. Davon gibt es noch ein bisschen zu wenig. Das heißt, wir spüren das schon in den Ausschlägen, die wir im Geschäft haben. Also als Händler würde ich sagen, die Volatilität hat zugenommen. Die Spitzen sind möglicherweise höher, weil auch die ganzen Prozesse, die du in zum Beispiel in der Erstellung eines Jahresberichts hast, werden insgesamt schneller und volatiler. Das liegt gar nicht mal so an der Übersetzung an sich, sondern das liegt daran, dass jeder versucht, schneller damit rauszukommen. Andere gleichermaßen, aber jeder versucht, agil zu arbeiten und dabei agil mit Chaos verwechselt. Ja, also das macht es durchaus spannend und herausfordernd, gerade für ein kleines Team. Aber bis jetzt kommen wir ganz gut damit klar. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, nein, hinschmeißen wollte ich nie.
Also ich habe mit etlichen Übersetzern, Übersetzerinnen zu tun, auch Buchschreiberinnen, also die alle natürlich sich mit dem Thema beschäftigen und schon, ich will gar nicht sagen, die Gefahr sehen, aber dass Leute, wir brauchen euch nicht mehr, weil wir machen das jetzt halt mit KI. Ich will den Bogen spannen zum VGSD. Du bist Gründungsmitglied, also einer der ersten auf alle Fälle beim VGSD.
Ziemlich am Anfang.
Ich weiß es gar nicht, also schon vor langer Zeit, 2000 und ein paar zerquetschen musste gewesen sein. Habe ich jetzt leider vergessen. Ich habe es mir Datum rausgesucht, aber mir doch nicht gemerkt. Seitdem bist du beim VGSD. Warum ein Verband, der sich um diese Themen kümmert?
Ich fand den VGSD schon von der Grundidee her interessant. Als das seinerzeit startete, ich wollte gerade mal gucken, ob ich selber im Profil...
Ich gucke mal auf meinen Zettel, ob ich es selber finde.
Profil, ja. Sehe. Nee, ich sehe es selber nicht. Ist ja auch...
Ich sehe nur Mitglied der ersten Stunde. Ja.
Ist relativ weit her. Ich fand die Grundidee, einen Verband für Selbstständige zu haben, fand ich attraktiv, weil auch damals schon ich nicht zuletzt aus der politischen Arbeit für den BDÜ gesehen habe, auf welche Widerstände du als Selbstständiger in der Politik und nicht nur dort, aber auch in der Politik triffst. Das hat sich für mich mal so richtig gezeigt bei einer Konferenz vom BMAS, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wo ich mich wirklich mal lautstark darüber beklagt habe, dass ich als Selbstständiger unter dem Begriff atypisches Beschäftigungsverhältnis diskriminiert werde. Ich habe damals gesagt, es war dann in so einer Diskussionsgruppe, jetzt habe ich gesagt, es ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ich bin nicht atypisch, ich bin selbstständig aus Überzeugung, weil ich das wollte. Keiner hat mich dazu gezwungen. Und ihr tut so, Andreas hat es auch mal gesagt, du kommst ins BMAS und wirst so mit dem Blick empfangen, na, hast du keinen vernünftigen angestellten Job gekriegt oder warum bist du selbstständig? Und dieser Grundgedanke war für mich damals überzeugend genug, in VGSD einzutreten. Und ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, wir haben beim BDÜ zusammen mit dem VGSD und anderen Verbänden, es gibt dann noch die BAGSV, ich werfe heute mit der Buchstabensuppe um mich.
Ich erkläre Ihnen dann schon uns die ganzen Begriffe nochmal.
Bundesarbeitsgemeinschaft, selbstständige Verbände, da sind genau. Etliche Verbände zusammen und gemeinsam sind wir stärker. Ja. Da haben wir auch gemeinsam eine ganze Menge schon gemacht an Initiativen und tun das auch heute noch, nur ich halt nicht mehr. Und das war für mich überzeugend und deswegen bin ich bis heute gerne dabei.
Wenn du sagst, du tust das heute nicht mehr, du bist, also BDÜ ist Bund der Übersetzer,
Bundesverband
oder?
Bundesverband der Dolmetscher Übersetzer e.V.
Ist das zu viel für dich gewesen? Haben deine Interessen sich geändert? Ich will gar nicht ins Detail reingehen, aber es ist
da gibt es gar nicht viel Detail. Ich war 12 Jahre im Bundesvorstand. davon, ich meine, es wären 7 Jahre gewesen der politischen Interessenvertretung. Ich habe mal gezählt, wie viele Tage im Jahr ich für den Verband unterwegs war. Das waren so 80 bis 90. Das heißt nicht, dass ich 80 Tage für den Verband gearbeitet habe. Das hätte ich mir nicht leisten können, aber ich war an 80 bis 90 Tagen in irgendeiner Weise für den Verband aktiv und meistens auch auf Achse. Und ich habe mir irgendwann mal gesagt, so, okay, 12 Jahre Ehrenamt war super, aber jetzt dürfen auch mal andere ran. Und verbunden damit auch dem Verband gesagt, wir sind jetzt Mitte der Legislatur, dachten wir damals. Jetzt wäre die Gelegenheit, darüber nachzudenken, jemand hauptamtlich damit zu beschäftigen. Weil es eigentlich kein Job für einen Ehrenamtler ist, da die politische Interessensvertretung. Das liegt nicht an den Fähigkeiten, aber normalerweise kannst du es nicht aufbringen. Ich habe zum Glück eine sehr tolerante Frau, die das alles auch mitgemacht hat, dass ihr Mann so im Prinzip den Koffer fallen lässt und den nächsten gleich schon wieder greift. Und sie hat ja auch gemerkt, es hat ja auch Spaß gemacht. Ne? Es ist ja nicht so, dass es eine Belastung war, sonst hätte ich es nicht gemacht. Es hat Riesenspaß gemacht, es war eine gigantische Lernkurve. Aber nach 12 Jahren im Bundesvorstand habe ich vor 2 Jahren gesagt, nun ist gut. Habe dann nochmal kommissarisch eine Geschäftsführungsposition im Verband gemacht, die jetzt auch ausgelaufen ist. Und jetzt mal ein bisschen weniger Verbandsarbeit, das ist auch okay. Da kommt bestimmt irgendwie eine neue Idee mal um die Ecke. Und man muss dazu sagen, es war genau das richtige Timing. Unsere politische Geschäftsführerin macht das klasse und hat natürlich auch die Zeit und die Ressourcen, da noch tiefer reinzugehen.
Also ich sage ja immer, wenn ich nicht ehrenamtlich für einen VGSD unterwegs bin, als Moderator, als Podcaster, als politischer Interessent hier in Berlin, wo ich wohne, dann versuche ich halt Geld zu verdienen mit meinem Job. Ich verstehe das. Vor allen Dingen, wenn man eben die Wichtigkeit einer Arbeit spürt. Ich meine, du siehst das jetzt in den politischen Entwicklungen, jetzt laufen die Koalitionsverhandlungen und wir tauchen wieder nicht wirklich auf. Ja. Und ich stelle mir die Frage und die würde ich dir gerne stellen und dann komme ich auf noch ein ganz anderes Thema. Glaubst du eigentlich, dass es eine selbstständige Partei bräuchte? Weil ich sage mir, wir kämpfen so viel und jetzt ist die FDP raus, die in Ansätzen versucht hat, ich betone wirklich nur in Ansätzen, jetzt taucht es wieder nicht auf. Jetzt geht es immer nur um Angestellte und Überstunden und Vergütung, wo wir überall rausfallen. Wir sind bei der Investition, Inflationsumlage, diese 3.000 Euro rausgefallen und. Ne? Braucht es eine Partei nur für Selbstständige?
Habe ich keine abschließende Antwort drauf. Ich wäre eher skeptisch, weil selbst wenn, machen wir den hypothetischen Fall, aus dem VGSD raus entwickelt sich so eine Idee und wird geboren. Bis du das auf der Straße hast und in nennenswertem Umfang auch politischen Einfluss kriegen kannst, ist wahrscheinlich das nächste Parlament auch schon wieder da.
Also der. Aber mich macht.
Ja, natürlich. Mich macht das natürlich. Ich gebe dir ein Beispiel aus unserer Verbandsarbeit. Seit spätestens 2016, eigentlich in Grundzügen seit 2010, kämpfen wir dafür, dass Dolmetschen im Gesundheitswesen eine Kassenleistung wird. Weil es einfach nicht, aus unserer Sicht völlig inakzeptabel ist, dass im Gesundheitswesen zum Teil Angehörige, Kinder, Enkel herangezogen werden, um irgendwelche medizinische Sachverhalte zu dolmetschen. Das gipfelte mal in einer Stellenanzeige, wo eine Agentur für Arbeit eine Reinigungskraft für ein Krankenhaus gesucht hat mit sehr spezifischen Sprachkenntnissen, mit entsprechendem Stundenlohn. Da weißt du doch genau, was da passiert. So, und dafür kämpfen wir seit 2016. Im letzten Koalitionsvertrag war ein Satz dazu drin. Ja, den hatten nach unserer Kenntnis die Grünen reinverhandelt. Es war während der gesamten verkürzten Legislatur nichts dazu zu hören. Wir haben Gespräche über Gespräche geführt. Irgendwann ist das Ding jetzt am vorzeitigen Ampel ausgescheitert. Schauen wir mal, ob im neuen Koalitionsvertrag was zu sehen ist. Du brauchst einen extrem langen Atem. Denn das gilt für viele selbstständige Themen.
Also ich glaube, dass es ein grundsätzliches Problem ist. Und wenn ich höre, dass jetzt im neuen Bundestag natürlich noch viel weniger Unternehmer, Unternehmerinnen vertreten sind, wir werden halt einfach nicht gesehen. Und also mich macht das wütend, hilflos und natürlich auch kämpferisch zugleich, zu sagen, wir müssen ein breiteres Bildchen. Wir sind nicht atypisch, sondern wir sind die Unterstützer der deutschen Wirtschaft. Und ohne uns funktioniert es halt nicht und erkennt uns endlich an, plus all dem, was so ist. Wo geht denn deine Reise hin mit deinem Unternehmen? Hast du Pläne? Machst du einen 5-Jahres-, einen 7-Jahres-, einen 10-Jahres-Plan oder sagst du, ich agiere so, wie die Zeit es erfordert?
Also im Moment, in der derzeitigen Situation, einen 5-Jahres-Plan zu machen, ist Kaffeesatzleserei. In unserer Branche, wohlgemerkt. Ja? Ja. Da passiert im Moment so viel aus so viel unterschiedlichen Richtungen. Die KI ist natürlich der Katalysator, klar. Mhm. Da wird sich auch noch weiter was tun. Ich bin mal gespannt, wie das weiterläuft, auch im Hinblick auf das Ertragspotenzial von KI-Lösungen. Weil bis jetzt sehe ich nur, dass Unmengen Geld reingesteckt werden. Bin mal gespannt, wie da Geschäftsmodelle nachhaltig und dauerhaft werden. Das sehe ich noch nicht ganz, weil die natürlich auch alle immer weiter rennen müssen. Und natürlich, wie es bei uns aussieht, bei uns in der Branche, wie da die technische Entwicklung weiterläuft. Da sind wir gerade auch für so ein kleines Unternehmen, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Aber gleichzeitig passiert natürlich auch weiterhin einiges in der Branche, was Investoren anbelangt. Da sind eine ganze Menge Investorengelder reingeflossen. Es wurden Unternehmen übernommen. Es wurden Netzwerke gesponnen. Es wurden Unternehmensverbünde gebaut, bei denen ich auch noch nicht so ganz klar sehe, wo bei denen die Reise hingeht. Also da ist ein Konzentrationsprozess im Gange. Und da müssen wir uns einfach ganz schnell bewegen. Insofern, ja, wir könnten mal einen 5-Jahres-Plan machen, aber viel interessanter ist es im Moment, mal zu gucken, in welche Richtung müssen wir denn laufen.
Aber du bist jetzt nicht der Typ, der sozusagen mit Sorge und Angst und Katastrophen denkt, da nach vorne guckst.
Nein, das hilft ja nicht. Es hilft ja absolut nichts. Wir müssen halt schauen, dass wir mit unseren Kunden im Gespräch bleiben. Das sind wir auch. Ich denke schon, dass hochspezialisierte Experten auch in der KI-Umgebung einen Platz haben. Hatten wir gerade gestern vom Leaders Network eine sehr interessante Präsentation, die letzten Endes zum gleichen Schluss kam. Wir müssen halt gucken, dass wir in dem, was wir gut können, nämlich einerseits fachlich, ja, ESG ist ein Schlagwort, aber ich muss wissen, was in den entsprechenden Richtlinien steht. Ich muss wissen, welche Richtlinien angewendet werden und wie da die Terminologie ist. Ich muss verstehen, wie eine Risikovorsorge unter IFRS bilanziert wird und warum dann mögliche Termini eben falsch oder richtig sein können. Das zum einen fachliche Kenntnis, fachliches Verständnis, aber andererseits eben auch eine sprachliche Fertigkeit. Das sind halt die Dinge, wo wir gegenüber auch einer Maschine deutlich punkten können. Und da sehe ich durchaus Potenzial drin. Das ist im Moment kein leichter Spaziergang. Aber da müssen wir immer und immer und immer wieder beweisen, was wir können und tun es auch.
Du hast jetzt ESG kurz gesagt, nur zur Erläuterung, weil nicht jeder kennt die Abkürzung. Was bedeutet ESG?
Das sind die drei großen Bereiche, die man im Großkomplex der Nachhaltigkeit betrachtet. E für Environmental, also Umwelt. S für Social. Wird oft mit Soziales, es geht jetzt aber eher um das gesellschaftliche Engagement, zum Beispiel das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen. Und G für Governance, also die Unternehmensführung. Das sind diese Grundsätze. Und da werden gerade weitreichende Berichtspflichten für Unternehmen eingeführt. Nachhaltigkeitsberichte müssen in den Geschäftsbericht rein und es werden Investitionsentscheidungen anhand dieser Faktoren getroffen. Und dafür müssen Berichte übersetzt werden und dafür brauchst du halt jemand, der versteht, worum es da geht.
Ich habe noch zwei kurze Themen. Eins der Vollständige selber, weil ich es am Anfang gesagt habe, deine Frau als selbstständige Goldschmiedin ist auch nicht mehr so, zumindest hast du es so angedeutet, also weil ich es gesagt habe, dass wir es kurz richtigstellen oder klarstellen.
Sie ist im Ruhestand. Sie hat aufgehört, sie hat ihre Werkstatt vor 2 Jahren zugemacht.
Okay, gut.
Das war aber zum Teil auch ein bisschen altersbedingt, weil dieser Beruf ist verflucht anstrengend. Der geht dir auf den Rücken, geht dir auf die Augen und gesundheitsschädliche Substanzen sind da auch im Spiel. Und dann irgendwann hat sie gesagt, so, das reicht jetzt.
Da kann man mal sehen, wie lange es manchmal dauert und sich Informationen überholen, bis alle Gäste so irgendwie dann, also wir auch zusammenfinden. Das ist halt leider so. Wer sieht uns alle nach? Letztes Thema und dann würde ich ganz zum Schluss kommen. Ich habe immer so ein Thema zum Schluss, wenn es darum geht, Menschen, die auf dem Weg sind in die Selbstständigkeit oder auch mit sich zweifeln oder so. Hast du den 1, 2, 3 und die ultimativen Tipp oder die ultimativen Tipps für Menschen, die sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit begeben? Oder uns hören ja auch viele Selbstständige, die unterwegs sind, die mit sich zweifeln. Ist es richtig? Was mache ich? Muss ich rausgehen? Muss ich meine Selbstständigkeit aufgeben? Angestelltenjob suchen oder Angestelltenjob suchen, wie immer man das nennt. Hast du das, was dich weiterbringt, was du auch gerne teilen möchtest?
Also den einen Killer-Tipp, tut mir leid, den hatte ich noch nie, den werde ich wahrscheinlich auch nicht haben. Was ganz wichtig ist, wenn ich denn mal die Entscheidung getroffen habe oder auf dem Weg dahin bin, geht aus eurer Komfortzone raus. Rausgehen ist wichtig, aber nicht im Sinne von rausgehen aus dem Beruf, sondern wenn ich nur vor meinem Rechner sitze und irgendwelche E-Mails durch die Gegend haue, wird's wahrscheinlich schwierig. Gerade wenn ich eine selbstständige Tätigkeit habe, die von Kunden abhängt, dann muss ich diese Kunden auch tatsächlich mal treffen und muss zusehen, dass ich Kontakte kriege. Kontakte sowohl zu Kolleginnen und Kollegen als auch zu potenziellen oder bestehenden Kunden. Ich nehme das immer mal wahr, dass das eine ziemliche Hemmschwelle sein kann. Ja, einfach der Unterschied zwischen, na, ich schicke dem Kunden eine E-Mail oder ich rufe mal an. Da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man kein illegales Cold Calling macht, aber wenn die Möglichkeit sich ergibt, auch mal anzurufen oder ein persönliches Treffen hinzukriegen, dann würde ich die auf jeden Fall nutzen. Das bringt einem deutlich mehr, als nur irgend hinter einer E-Mail zu sein. Das nehme ich zum Teil auch als Mangel wahr. Und damit in Verbindung auf branchenspezifische Events gehen, auf Konferenzen gehen. Eine Kollegin von uns hat das mal unter dem Schlagwort "You have to breathe the air your customers breathe". Also du musst die Luft atmen, die deine Kunden atmen. Und das ist, glaube ich, für selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer eine ganz entscheidende Sache.
Super. Würdest du dich heute in der jetzigen Situation, wenn du jünger wärst, nochmal selbstständig machen?
Ja. Ja. Und warum musste ich kurz drüber nachdenken? Ja, es hat natürlich auch Herausforderungen, ist ja völlig klar. Ja, also so der 8-Stunden-Tag funktioniert nicht immer. Aber auf der anderen Seite, dafür kann ich mir meine 10 Stunden oder manchmal auch nur 5 einteilen. Und das gibt Freiheitsgrade, das ist unglaublich.
Ja, das glaube ich. Kann ich schon bestätigen. Und natürlich gibt es ein Auf und Ab. Und ich glaube, wenn die Rahmenbedingungen sich verbessern würden, wäre das alles noch viel einfacher. Und man würde auch mit viel mehr Leichtigkeit auch solche Themen halt annehmen.
Ja, absolut. Ja. Unser Dauerthema, Hassthema, Statusfeststellung, Scheinselbstständigkeit ist ja ein gutes Beispiel. Das ist jetzt für uns im Unternehmen bislang nicht das Problem, weil wir in der Rechtsform der GmbH organisiert sind. Und insofern keine Rechtsabteilung sagt, oh, Vorsicht. Aber zuweilen sehen wir dieses Thema auch. Das ist ein Stolperstein.
Ja, das ist verrückt, wenn man Unternehmen hat, die einen mögen und die sagen, wir wollen mit dir arbeiten und wir können aber nicht, weil eben die Gefahr Scheinselbstständigkeit oder arbeitnehmerähnliche Tätigkeit oder so ansteht. Ja. Super. Ich kann nur sagen, danke, Ralf, für deine Offenheit. Eine ganz andere Branche und was mich fasziniert, weil wir viele Leute haben, die ja so alleine unterwegs sind, die eben auch, ich sag mal, eine gewissen Respekt vor KI ist okay. Ja. Angst vor KI ist nicht angebracht, sondern nutzen, was man nutzen kann, so wie du das ja auch erklärt hast, was ihr nutzt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Absolut. Ja. Absolut. Und was ich noch dazu fügen würde, wenn ich darf, vernetzen. Mit Kolleginnen und Kollegen Kontakte suchen, Netzwerke bilden. Es ist abgedroschen. Oh, ja. Jeder sagt, ja, du musst dich vernetzen. Ja, aber es bringt wirklich was. Aber mach's teilweise auch in Real Life. Geh auf Treffen, geh auf Branchenkonferenzen. Es hilft.
Also wir machen hier in Berlin-Brandenburg auch viel online, einfach weil unser Einzugsgebiet so groß ist durch Corona. Und wir können Leuten nicht sagen, wie was weiß ich, aus Fürstenwalde oder wo auch immer die herkommen, 2 Stunden nach Berlin für 1 Stunde Meeting. Aber wir organisieren ganz viele Treffen, Wanderungen, Frühstücks etc. Und ich glaube, dieser persönliche Kontakt, das ist das A und O. Und dieses, also ich meine, das ist ja das Motto des VGSD, wir geben Selbstständigen eine Stimme, dieses Zusammenkommen zu sagen, ihr seid nicht alleine. Wir sind zwar in vieler Hinsicht Einzelkämpfer oder Kleinunternehmen mit 1 bis 10 maximal Leuten, aber wir sind alle auf der gleichen Ebene unterwegs, egal wie vielfältig wir sind. Und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet.
Ich glaube, wir müssen mal eine Fahrradtour vom VGSD machen.
Es gibt ja diese Stadtradeln oder so, da war ich jetzt noch nicht mit dabei, aber sowas gibt es ja alles. Ach, es gibt so viel. Ralf, herzlichen Dank. Alles, was wichtig ist, finden unsere Zuhörer, Zuhörerinnen in den Shownotes. Ich sage danke für deine Zeit und kann dir nur einen super Tag wünschen und danke, dass du überhaupt Zeit hattest, dass wir heute so früh am Morgen auch miteinander reden durften.
Hat Spaß gemacht.
Danke. Ich stoppe die Aufnahme. Mach's gut. Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.